Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 11.09.2020. Wir starten wie immer mit den ersten Transfer-News und da haben wir auch eine recht große, die eben reingekommen ist. Wijnaldum stand ja bei der Liste von einem neuen Trainer, vom Landsmann Ronald Koeman bei Barcelona ganz, ganz oben auf der Liste. Laut neuesten Entwicklungen hat sich der Niederländer nichtsdestotrotz für einen Verbleib in Liverpool entschieden. Sein Vertrag läuft ja, wie ihr bestimmt wisst, im Jahr 2021 aus, sprich er hat nur ein Jahr Vertrag. Das könnte jetzt dazu führen, dass er doch seinen Vertrag verlängert und langfristig in Liverpool bleibt. Das wiederum könnte Auswirkungen auf den Transfer von Thiago haben. Eigentlich stand Thiago ja ganz oben auf der Liste von Jürgen Klopp. Allerdings ist möglicherweise gar kein Platz für ihn mehr im Mittelfeld, wenn Wijnaldum auch noch bleibt, da man dann ein Überangebot hat. Zudem fordert Bayern mittlerweile 35 Millionen und das ist für Liverpool auch zu viel. Sprich, der Transfer könnte jetzt am Ende doch noch scheitern und nicht über die Bühne gehen und Liverpool sich doch wiederum für Wijnaldum entscheiden und nicht für Thiago. Was für Auswirkungen auf Barcelona hat, bleibt auch abzuwarten. Vielleicht gehen sie jetzt auf Thiago. Was man so aus den Medienberichten entnehmen kann, ist Koeman kein großer Fan von Thiago. Das Board, sprich der Präsidenten Co., würden Thiago sehr, sehr gerne wieder in Barcelona sehen. Er ist ja 2013 von Barcelona nach München gewechselt. Sie würden ihn sehr, sehr gerne zurückholen, um ihn auch wieder mit seinem Bruder Rafinha spielen zu lassen, der wiederum kurz vor dem Wechsel zu Celta Vigo steht, aber das ist auch noch nicht über die Bühne. Und deswegen bleibt weiterhin abzuwarten, wie sich das entwickelt. Eine weitere Bayern-News: laut dem Kicker fordert Alaba einen 125-Millionen-Vertrag. 5 Jahre, 25 Millionen pro Jahr. Erst wurde er von 20 Millionen pro Jahr gemunkelt, was dem Bayern schon zu viel war. Und jetzt 25, Bayern bietet wohl 11 Millionen plus mögliche Add-ons bei Erfolgen, sprich Bonuszahlung. Ob sie sich jetzt nochmal finden und irgendwie doch zusammenkommen, bleibt abzuwarten. Einigung mit Mietern. Eintracht Frankfurt wandelt Silvers Leihe in eine feste Verpflichtung um. Endlich haben sie es geschafft, nachdem von AC Milan Drevic fest verpflichtet wurde, wollte ja Eintracht Frankfurt dieses Geld investieren und auch André Silva komplett verpflichten. Seine Leihe wäre ja nur ein Jahr gegangen, sprich bis 2021. Jetzt hat man sich dazu entschieden, den Portugiesen, der auch in der Nations League von Portugal geknipst hat, vorzeitig doch zu kaufen. Für wie viel? Die Modalitäten wurden nicht nach außen gegeben von den Vereinen, sprich da kann man nur spekulieren. Das ist ja nicht der Sinn dieses Podcasts und deswegen bleibt das abzuwarten. Nichtsdestotrotz wird André Silva jetzt fest bei den Adlern spielen. Auch ein interessantes Gerücht, Gespräche aufgenommen zwischen Atlanta Bergamo und Schalke, denn Atlanta Bergamo möchte Harit kaufen. Sein Marktwert beläuft bzw. seine Ablöse würde rund 25 Millionen Euro kosten. Das ist der Preis, den Schalke ihn angehängt hat. Ähnlich wie McKennie, das ist auch für Armin Harit gefragt. Sollte Harit gehen, könnte Schalke natürlich nochmal investieren, was ihn auch sehr gut tun würde. Torwartposition sollte jetzt geklärt sein. Ben Taleb ist auch zurück und hat wohl gute Chancen, längerfristig auch wieder da zu bleiben, da er sich im Training sehr gut präsentiert. Sprich von der Reservistenrolle bzw. von der Rolle in Newcastle wieder zurück zu Schalke in die Startelf. Das wäre der Weg von Ben Taleb. Bergamo möchte natürlich an den Erfolg von der letzten Saison anknüpfen, deswegen auch den Kader erweitern, hat dann wie gesagt Armin Harit recht oben auf der Liste stehen. 25 Millionen könnte für Bergamo zu viel sein, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Und da gibt es noch keine Vollzugsmeldung. Eine Vollzugsmeldung gibt es wiederum bei Batshuayi, der fest zu Crystal Palace geht. Er war ja schon letzte Saison mit Crystal Palace, ist jetzt wieder zurück zu Chelsea gegangen, weil er da ja unter Vertrag steht. War ja auch schon bei Dortmund und bei anderen Teams. Und jetzt ist er zurück bei Crystal Palace. Der FC Bayern lässt Oliver Batista Meyer per Laie ziehen. Der Angreifer wechselt zu Heerenveen in die Niederlande. Da hat er auch schon Martin Ødegaard gespielt, der auch jetzt bei Real Sociedad war, bei Real Madrid bis 2025 unter Vertrag steht und als sehr, sehr großes Talent gilt. Das könnte jetzt auch für Oliver Batista Meyer der Fall sein, dass er bei Heerenveen eine ziemliche Starbehandlung kriegt, um ihn weiter aufzubauen. Oliver Batista Meyer ist ja Flügelspieler, spielt meistens nur bei den Amateuren. Da ist er recht flexibel einsetzbar. Egal ob im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel. Auf den Flügeln fühlt er sich ein bisschen wohler. hat schon oft sein Talent aufblühen lassen und dieses Talent soll jetzt zu einer richtigen Stammkraft bei den Profis werden. Es wurde ja vom Kicker letzte vor ein paar Wochen noch berichtet, dass Hansi Flick ihn noch einplant, auch mal Einsatzzeit in der Bundesliga zu geben. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Er soll jetzt auf Profiniveau bei Herren Wehen Minuten sammeln und dann nächste Saison bei Bayern fest integriert werden. Laut L'Équipe wirbt PSG um Guendouzi. Guendouzi ist ja ein Spieler, der unter dem neuen Trainer Mikel Arteta keine Minuten mehr kriegt beim FC Arsenal. PSG hat nicht viel Geld, hat aber gesagt, alle Teams haben nicht viel Geld, alle Teams müssen Spieler kaufen, verkaufen. Deswegen wollen sie sehr schlau Transfers machen. Und hier könnte sich was anbahnen, was wir schon diese Sommer erlebt haben zwischen Barcelona und Juventus Turin. Ein Draxler könnte im Gegenzug zum FC Arsenal gehen. Da könnte man jetzt einen Spielertausch machen. Aber um diesen Financial Fair Play aus dem Weg zu gehen, könnte das gleich passieren wie bei Arthur und Pjanic. Arthur ist für 70 Millionen nach Juventus gewechselt. Pjanic im Gegenzug für 60 Millionen nach Barcelona. Das könnte sich auch anbahnen. Draxler dafür für 20 Millionen Paris verlassen. Für wie viel Guendouzi gehen darf, bleibt abzuwarten. Da ist aber auch 20, 25 Millionen eine Vorstellung, die realistisch ist. Und deswegen könnte hier so ein ähnlicher Tausch entstehen. Areola ist nach Rückkehr zu PSG direkt weiter zum FC Fulham gegangen. Und heute viel FC Bayern. FC Bayern verabschiedet Ivan Perisic. Recht überraschend, die Gespräche zwischen Inter Mailand und Bayern liefen nicht gut. Bayern wollte eine zweite Leihe. Das Problem bei der Leihe ist, dass Inter Mailand damit auch die Hälfte des Gehalts wieder hätte mitzahlen müssen. Das wären 5 Millionen gewesen. Ivan Perisic verdient 10 Millionen bei Inter Mailand pro Jahr. So viel wollte Bayern nicht mehr zahlen pro Jahr an ihn. Ivan Perisic selber wäre gern geblieben. Allerdings kann er jetzt auch zu einer Stammkraft wieder bei Inter Mailand werden, denn Inter Mailand-Trainer Conte setzt auf ihn und kann sich auch vorstellen, dass Ivan Perisic langfristiger jetzt bei ihm bleibt. Ein Ergebnis-News: Lens konnte gestern Paris Saint-Germain besiegen. Paris Saint-Germains Aufstellung mal kurz vorgelesen: 7 Stammkräfte haben gefehlt. Sprich, das Line-up sah am Ende folgendermaßen aus: Bulka am Tor, der einen Riesenpatzer machte, dadurch stoppte Ngakoue ab. 1 zu 0 am Ende, wie gesagt. Juan Bernat, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa. Da geht es ja noch. Kimpembe spielt öfters mal. Bernat und Kehrer gehören zu den Stammkräften. Im Mittelfeld Verratti, Gueye und Herrera und Verratti gehören auch zu den Stammkräften, aber dann der Sturm: Sarabia, Münger und Ruiz Atil, das sind Spieler, die man sonst nie dort sieht. Gefehlt hat Di Maria, Corona-mäßig raus. Draxler, Problem mit den Muskeln, irgendwelche Schmerzen. Icardi, Marquinhos, Mbappé, Navas, Neymar und Paredes, alle Corona. Bis auf Mbappé waren nur alle Spieler auf Ibiza zu sehen, sprich auch vielleicht wieder Party gemacht. Da gab es nämlich Fotos, die auch im Netz aufgetaucht sind. Aber it is what it is. Und mal gucken, nächste Woche sollten sie alle wieder einsetzbar sein. Am Sonntag spielen sie wieder, sprich Paris. Da werden sie wohl noch nicht zu sehen sein auf dem Platz. Auch die Kansas City Chiefs und die Houston Texans standen sich gegenüber. Am Ende gewann der Quarterback mit dem 500-Millionen-Vertrag Pat Mahomes und seinen Kansas City Chiefs in 34 zu 20. Houston Texans und Deshaun Watson, ihrem Quarterback, der auch einen neuen Vertrag bekommen hat, 4 Millionen 160, 4 Jahre 160 Millionen, scorten 20 Punkte, lagen im ersten Viertel vorne und dann gab es eine richtige Abreibung im zweiten, dritten Viertel. Und am Ende gewinnen die Chiefs mit 34 zu 20. Kommen wir direkt zur NBA und starten dann natürlich auch mit den gestrigen Partien. Und da hatten wir eine Partie, die es in sich hatte: Boston Celtics gegen Toronto Raptors. Diese Nacht werden wir in Game 7 sehen. Nach Double Overtime gewinnen die Toronto Raptors mit 125 zu 122. Hauptgrund mal wieder Kyle Lowry, der in der zweiten Overtime absolut übernehmen musste. 33 Punkte, 12 von 20 aus dem Feld. 53 Minuten 28 Sekunden gespielt. Wenn man es damit vergleicht, dass Mike Budenholz immer wieder betonte, dass Giannis und Middleton keine 40 Millionen Spiel 40 Minuten spielen könnten, ist das schon ein ganz schöner Happen, den Kyle Lowry da zu schlucken hatte. Am Ende lag er auf dem Boden, hatte kaum noch Kraft. Was bleibt zu diesem Spiel zu sagen? Extrem, extrem viele strittige Pfiffe gegen Boston. Das Spiel hätte auch früher zu Ende sein können, weil man Pfiffe für Boston entschieden hätte. Da waren wirklich Pfiffe dabei, wo man sich dachte, Aber auch da hat Nick Nurse zweimal auch die Schiedsrichter drüber gucken lassen und da haben sie auch gegen Boston entschieden. Sprich, mit ein bisschen mehr Glück von den Schiedsrichtern wäre das definitiv in Richtung Boston gekippt. Kommen wir noch zu einer strittigen Szene, die aktuell im Internet auch die Runde macht. Ich habe 58 Sekunden vor Ende, drivet Tatum den Ball zum Korb. Ganz links steht Daniel Theis und daneben steht genau hinter der Linie Nick Nurse. Jason Tatum spielt den Kick-Off-Pass neben Daniel Theis, wo eigentlich Nick Nurse stand. Und der Ball geht ins Aus, weil Nick Nurse einen Schritt nach hinten macht. Angeblich hat Jason Tatum gedacht, Nick Nurse wäre ein Boston Celtics-Spieler. Es sah so aus. Das Video könnt ihr euch im Internet überall anschauen. House of Highlights hat, glaube ich, auch hochgeladen. Was natürlich keine Sperre oder keine Strafe zur Folge hat, weil man es sich klar belegen konnte. Aber es ist definitiv ein unsportlicher Move, beziehungsweise eine unsportliche Bewegung von Nick Nurse, die da vorlag, die man auch hätte bestrafen können, wenn man klare Beweise hatte. Hatte man wohl nicht. Ärgerlich aus Sicht von Boston, die wirklich das Spiel hätte gewinnen müssen. Ich würde sagen, hier hat Boston das Spiel verloren und nicht Toronto das Spiel gewonnen, weil Toronto war wirklich nicht gut. Pascal Siakam verkörpert das aktuell 12 Punkte, 5 von 19 aus dem Feld wieder. Was eine absolute Katastrophenleistung für ihn ist. Auch ein Van Vliet nur 7 von 22. Die Würfe wollten allgemein in diesem Spiel nicht wirklich fallen. Wenn man sich jetzt mal die Three Points anguckt, die waren bei beiden Teams sehr gut. 19 von 47 bei Toronto, 19 von 46 bei Boston. Aber die Free Throws, also die Freiwürfe unter Außenfeld, ließen zu wünschen übrig am Ende. Und das war dann eine Partie, die ja sehr offen war und die hätte Boston gewinnen können, besonders mit Pfiffen in die richtige Richtung. Heute dann Game 7 zwischen den beiden Teams. Wer der Favorit ist, bleibt abzuwarten. Boston zeigt sich von der stärksten Seite in dieser Serie, hätten das Spiel wie gesagt gewinnen müssen. Daniel Theis, übrigens ein überragender Mann, 18 Punkte, 10 von 12 auch in diesem Spiel aus dem Feld. Wird sehr oft von einem Tatum oder von einem Kemba Walker hochgefunden. Kemba Walker hatte auch eine Partie, die er nicht oft hat, 5 Punkte nur gescored. Da lief gar nichts, 2 erst in der Overtime. Das war eine ganz, ganz schwache Partie von Kemba Walker, deren Starspieler. Und bei Game 7 ist auf dem Papier Boston noch favorisiert, würde ich aktuell sagen. Der Grund dafür ist, dass dieses Team in den Playoffs sehr fresh wirken. Bei Toronto funktioniert nichts wirklich. Sie kämpfen, 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 was The Heart of a Champion ausmacht. Sie geben einfach nicht auf und deswegen gewinnen sie auch diese Spiele. Das erste Spiel, was sie gewonnen haben, durch ein Game Win von Anunoby. Das zweite recht klar. Jetzt das dritte sehr strittig gewonnen. Unter normalen Umständen wäre es vielleicht in Richtung Boston gekippt. Und jetzt beim vierten brauchen sie wieder dieses Glück. Ob dann gegen Miami was drin ist, bleibt abzuwarten. Aber auf dem Papier ist Boston in dieser Serie noch der Favorit. Und der Favorit in der Serie Denver gegen Los Angeles Clippers ist recht klar. Die Clippers führen mit 3 zu 1, 96 zu 58, zu 85 meine ich natürlich. Kawhi Leonard 10 von 22 wieder aus dem Feld, 30 Punkte. Penelope oder Playoff P oder Paul George, wie er normal heißt, wieder mit einer recht schwachen Performance. Es war kein spektakuläres Spiel. Herrera wieder mit recht vielen Punkten. Im ersten Viertel führten die Clippers schon mit 17 Punkten. Im zweiten, ja, war dann Clippers ein bisschen schlechter. Da kam Denver auf 12 ran. Im dritten Viertel waren zwischenzeitlich wieder 2 Punkte Unterschied nur noch. Aber dann setzte Clippers die Serie fort. Gute Dreierwürfe. Und immerhin führt man jetzt in der Serie mit 3 zu 1. Ich denke mal, zu dieser Serie gibt es nicht so viel zu sagen, da sie für viele Fans aktuell nicht sehr attraktiv ist. Kommen wir zur nächsten Serie, die schon ein bisschen attraktiver ist. Los Angeles Lakers gegen Houston Rockets. Die Lakers führen jetzt mit 3 zu 1 diese Serie an. Was sind die Gründe für diesen Sieg diesmal? Ganz klar, Anthony Davis, Double-Double, 29 Punkte, 12 Rebounds, 10 von 18 aus dem Feld. Der Dreier fiel nicht, 2 genommen, 2 nicht drin, aber unterm Korb hat er sie einfach dominiert. Es gibt aber auch Statistiken, die das nochmal klar unterlegen, was auch den Houston Rockets gefehlt hat. Und das war ganz klar der Kampfgeist. Erstmal die Offensiv-Rebound-Statistik. 12 Offensiv-Rebounds für die Lakers ein, nur für die Rockets. Damit hatte man Second Chance Point 17 an der Zahl bei den Lakers, 0 bei den Rockets. Fast Break Points 17 bei den Lakers, 0 bei den Rockets. Points in the Paint, sprich aus der Zone und nicht hinter der Dreierlinie. 44 bei den Lakers, 16 bei den Rockets. Aber besonders die Second Chance Points und auch der Rest zeigt recht gut, was schief lief. Die Lakers waren zwischenzeitlich über 20 weg. Am Ende kamen sie nochmal zwischenzeitlich auf 5 ran, 1 Minute vor Schluss. Dann Caruso mit dem Dagger, LeBron James mit dem Dunk, 10 Punkte Abstand am Ende. Einfach die Motivation hat komplett gefehlt. Der Dreier fiel sehr, sehr gut bei den Houston Rockets. 14 von 33, das sind 42,4%. Aber wenn du keine Offensiv-Rebounds kriegst und dann diese anderen 28, 17, 19 verwirfst, dann geht da nicht viel. Besonders wenn die Lakers trotzdem nur 9 von 30 Dreiern gemacht haben, 11 Second Chances mehr haben, dadurch 17 Punkte scoren, sagt das schon so einiges aus. Auch die Turnover-Statistik war ja war eigentlich zu Recht ausgeglichen. Russell Westbrook hatte auch eine bessere Partie. 8 von 16 aus dem Feld, 25 Punkte. James Harden leider mit einer Katastrophenpartie, 1 von 6 Dreier. Und er hat einfach das Team überzeugt bei den Lakers. Caruso 16, LeBron 16 mit auch noch 15 Assists. Rajon Rondo auch wieder 11 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists. Der einfach aktuell in der wichtigen Phase wieder glänzt. Rondo, wofür bekannt ist, in den Playoffs da zu sein, schafft er auch wieder dieses Jahr, wie man merkt. Einfach ein guter Spielmacher, der auch mittlerweile funktioniert, wenn LeBron auch mit dabei ist. Sonst ist er eher die LeBron-Ergänzung, wenn LeBron off the court ist, was er übernimmt. Die Spocks andere Medien berichten, wird es vom 11. bis zum 25. Oktober zwei ATP-Turniere in Köln geben. Ob mit oder ohne Zuschauer bleibt abzuwarten. Aktuell sind 300 Zuschauer pro Event erlaubt in NRW. Natürlich gibt es andere Bundesländer, wo mehr oder weniger erlaubt sind. Aktuell sind es in NRW 300. Alex Zverev ist unter anderem auch dabei. Er freut sich sehr, dass er ein Heimturnier hat. ATP Hamburg wurde unter anderem abgesagt. Und dieses Jahr gab es noch kein Turnier in Deutschland. Und deswegen wird es direkt zwei am Stück geben, jetzt in kommender Zeit. Kommen wir direkt jetzt auf die letzten Spiele zu sprechen. Und da starten wir mit Dominic Thiem, der Dimunar mit 13-0 besiegt hat, 6-1, 6-2, 6-4. Und jetzt kommen wir direkt zu den Frauen, bevor wir dann auf die Männer-Halbfinale sprechen zu kommen. Und da starten wir auch direkt mit den Halbfinalen. Osaka besiegt Brady mit 2-1. Naomi Osaka gewann den ersten Satz mit 7-6, dann 3-6 im zweiten verloren und 6-3 den dritten gewonnen. Steht somit im Finale. Und auch Serena Williams musste sich geschlagen geben gegen Victoria Azarenka. 6-1 den ersten Satz gewonnen, direkt einen Break geschafft, danach 4-0 Führung gegangen und das Spiel, beziehungsweise den Satz locker runtergespielt und dann beide kommenden Sätze mit 3-6 verloren. Sprich, bei ihrem Heim-Masters wird sie nicht im Halbfinale, beziehungsweise im Finale zu sehen sein. Jetzt kommen wir auf die wohl zwei spannendsten Matches zu sprechen, die uns heute erwarten. Alexander Zverev wird auf Carreño Busta treffen. Carreño Busta, der sich gegen Djokovic sehr stark zeigte, aber auch im Viertelfinale wirklich, wirklich, wirklich sehr gut aussah gegen seinen Gegner Shapovalov, der auch vorher sehr, sehr gut aussah. Und jetzt treffen die beide aufeinander. Was darf man von diesem Match erwarten? Oh, das ist schwer einzuschätzen. Also, dass es lange gehen wird, damit ist zu rechnen. Es wird bestimmt kein Dreisetzer, ein Viersetzer, kann ich mir auch schwer vorstellen. Carreño ist in einer sehr guten Verfassung. Alex, auch Alex, gibt doch gerne den ersten Satz mal ab und fast kommt danach zurück wie in seinem letzten Match. Natürlich ist er der Favorit auf dem Papier, aber trotzdem darf man den Spanier nicht unterschätzen, der auch Djokovic fast einen Satz abgenommen hätte, der sehr gut durch Turnier kommt. Nummer 27, also an 27 gesetzt. Und für Zverev, er könnte in seinem ersten Major bzw. Grand Slam Finale stehen, wenn er die Spiel gewinnt. Ich würde die Chancen aktuell auf 60-40 setzen auf Zverev. Einfach weil er der hochklassigere Spieler ist, aber Bei Zverev ist das Mentale auch immer eine große Geschichte. Das ist bei Carreño Busta keine große Geschichte. Er gibt immer 100%, wenn er auf dem Court steht. Das darf man, beziehungsweise muss man ihm hoch anrechnen, dass er nie den Kopf hängen lässt, sondern immer dabei ist, immer 100% gibt, wenn er spielt. Und deswegen könnte es auch zur Gefahr werden, wenn der erste und dann vielleicht auch der zweite Satz nicht gut läuft. Denn ich kann mir schwer vorstellen, dass Zverev die ersten zwei Sätze verliert und dann 3-2 oder so gewinnt. Das ist bei ihm ja noch ganz selten erst passiert. Einfach weil er auch einer ist, der, wenn der Aufschlag nicht kommt, wenn er ein paar Unforced Errors hatte, sehr schnell frustriert ist. Das dürfte hier nicht passieren, besonders wenn du im Halbfinale eines Grand Slam stehst. Da darfst du nicht gefrustet sein, wenn es nicht läuft. Das wird Carreño Busta, denke ich mal, eiskalt ausnutzen. Wenn er 0-2 hinten liegt, wird er nicht solche Frusthandlungen haben, sondern weiter versuchen, dieses Match zu drehen. Und deswegen sehe ich hier ein spannendes Match vor uns. Wohl ein vorgezogenes Finale, kann man beide sagen, ist Daniel Medvedev gegen Dominic Thiem und Medvedev, die sich beide in einer Verfassung befinden, die schon Angst, die kann er Angst einjagen, sagen wir so. Medvedev besiegte seinen Kollegen Rublev mit 3 zu 0, zwei davon Tiebreak gewonnen. Dominic Thiem siegte, wie gesagt, demnach. Für viele ist das ein vorgezogenes Finale, weil die beiden Spieler bisher am besten aussahen. Vielleicht ist es ein typisches 50-50-Match auf dem Papier, das sagen auch die Wettanbieter. Die geben nämlich Medvedev die Zweierquote, nee, die 1,8er-Quote, ist auch ein leichter Favorit. Und Dominic Thiem die Zweierquote. Das kann man eigentlich unterstreichen. Es ist einfach ein typisches 50-50-Match. Dominic Thiem, der schon viele Grand Slams Finals gespielt hat. Medvedev auch letztes Jahr eins gespielt. Thiem, glaube ich, zwei. Beide kann es gewinnen können. Und wer immer hier durchkommt, wird sehr wahrscheinlich im Finale auch der Favorit sein gegen Zverev oder Carreño Busta. Und erwartet wirklich ein hochklassiges Match. Das kann man vorwegnehmen. Das Match wird spannend. Das Match könnte ein Fünfsetzer werden, weil einfach beide in einer überragenden Verfassung sind. Beide diesen Titel unbedingt wollen und auch für ihre Legacy, für das, was sie ausstrahlen, benötigen. Thiem ist ja mittlerweile auch schon 27 Jahre alt, obwohl man ihn immer als viel jünger einschätzt. Medvedev ist mittlerweile, muss ich mal kurz nachschauen, 24, nur 3 Jahre jünger, aber auch schon hungrig auf den ersten Titel. Und Thiem, denke ich mal, nach den finalen Niederlagen letztes Jahr auch bei den French Open gegen Rafael Nadal, US Open, glaube ich, auch im Finale verloren oder hat Medvedev da im Finale verloren, weiß ich gerade nicht so genau. Beide auf jeden Fall sehr, sehr hungrig, glaube ich, auf den Titel. Bei den Frauen haben wir dann, da ich den Podcast vielleicht später aufnehme, am Samstag Osaka gegen Azarenka. Da ist die Japanerin die Favoritin auf dem Papier. Einfach aufgrund ihrer Erfahrung auch und einfach wie sie aktuell auch spielt. Sie spielt sehr hochklassiges Tennis. Dann kommen wir noch kurz auf die ATP Kids Tour zu sprechen, einfach weil es da aus deutscher Sicht auch einen Erfolg gibt. Wir haben im Halbfinale Jannik Hanfmann stehen, gegen Jer spielen wird. Hanfmann besiegte Matera Lajovic, der in 3 gesetzt war, und Bublik in Runde 1. Jer besiegte Ramos in Runde 1, Sinner in Runde 2 und Schwarzmann jetzt überraschend im Viertelfinale. Auf der anderen Seite des Brackets wird es unter Hüster Lopez, Debonis und Kecmanovic, dass beziehungsweise die zwei Halbfinalisten ausgespielt werden. Das war's mit diesem Podcast am 11.09.2020. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.